als Schlussbemerkung für mich dann natürlich nochmal so, diese Begeisterung, die ich empfunden habe, als er das mir gesagt hat, und die Zufriedenheit auch, das Gefühl, etwas Sinnvolles wirklich zu bewirken im Stadtteil. Man muss dazu sagen, ich will jetzt nicht zu persönlich erzählen, wir haben auch vorher schon ein bisschen persönlicher geredet oder so, aber man muss bedenken, dass ich der Einzige bin dort in diesem Treffen, der was mit Kirche zu tun hat. Also ich bin da der einzige Pastor und es gibt sonst, soweit ich das bisher mitgekriegt habe, eigentlich nicht so wirklich Leute, die was mit Kirche zu tun haben. Und dass Kirche jetzt dafür sorgt, dass solche Dinge ins Rollen kommen im Stadtteil zur Verbesserung des Gesamten, das ist natürlich für Leute, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, und das haben einige dort, die einfach auch atheistisch sind, die nicht an Gott glauben, das hat die Botschaft, oh, Kirche kann ja was Gutes bewirken. Und das finde ich toll und mehr will ich auch gar nicht. Die Fragen nach Gott, die kommen dann schon zu ihrem Zeitpunkt, aber die Botschaft, Kirche kann was Gutes bewirken, das finde ich unwahrscheinlich wertvoll und sinnvoll und toll, und daher diese Einleitung. Dann ein weiteres Treffen, bei dem ich am Freitag war, das war bei der Jakobsuniversität. Dort hat sich getroffen für Fegesack eine sogenannte Willkommensinitiative für Flüchtlinge. Die meisten von uns wissen das, dass wir jetzt hier auch in Bremen, aber ganz deutschlandweit viele Flüchtlinge aufnehmen dürfen und bekommen. Und gestern in der Zeitung war ein Artikel dazu, haben vielleicht einige von euch mitbekommen, Wohnungsangebote erbeten im Weserkurier. Und es gibt Umfragen in der Bevölkerung in unserer Stadt, die besagen, also dass ungefähr 35% der Bevölkerung die Flüchtlinge bei sich wohnen lassen würden und 70% etwa, also es schwankt immer so ein bisschen, nicht. Dementsprechend können wir uns vorstellen, wie die Stimmung ist, dass es natürlich zu Problemen kommt, weil es Vorbehalte gibt. Es gibt aber Menschen, die jetzt schon hier in unserer Stadt sind. Und zwar syrische Flüchtlinge. Die sind jetzt schon im Übergangswohnheim in der Stadt. Die kommen aus einer schrecklichen Situation, haben alles verloren, ihr Land, ihr Haus liegt teilweise in Trümmern, haben Familienmitglieder verloren, sind schwer traumatisiert, seelisch geschädigt, körperlich teilweise geschädigt. Und die sind jetzt hier in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Und in Fegesack trifft sich durch Initiative von Pastor Volker Keller und durch den Ortsamtsleiter Fegesack, trifft sich eine Gruppe, die nennt sich Willkommensinitiative. Und da haben wir, das ist auch offen, ich habe davon erfahren durch Matthias Bonkowski, Anjas Bruder, Leiter des Sozialwerks, durch ihn habe ich davon erfahren, war denn also da, die Details müsst ihr euch nicht merken, ich frage euch nicht ab, jedenfalls war es ein offenes Treffen, Workshops, wie können wir Flüchtlinge aus Syrien willkommen heißen? Wie können wir auch in unserer Bevölkerung eine Empfangsbereitschaft stärken, dass wir sagen, wir wollen nicht immer nur die dafür bekannt sein, dass es Probleme gibt, wenn Flüchtlinge da sind, sondern dass wir Willkommensfeste feiern, dass wir Wohnraum vermitteln, dass wir eine Begleitung für sie vermitteln. Sie können die Sprache nicht, sie kennen die Kultur nicht und so weiter. Und das war ganz, ganz ermutigend für mich, ganz toll. Und Volker Keller sagte auch an einer Stelle, die Menschen, die jetzt zurzeit schon in unserer Stadt sind, die kommen ja auch nach Bremen-Nord, die kommen auch hier nach Blumenthal. Ich weiß noch nicht wohin, aber in Blumenthal werden auch welche ankommen. Und die Frage ist, wie reagieren wir als Gemeinde, auch als Christen allgemein? Und mein Wunsch, mein Traum wäre, dass wir die Vorreiter sind, als Christen, als Gemeinde in Willkommenskultur. Dass wir die Vorreiter sind, den roten Teppich auszurollen. Es ist unglaublich schrecklich, wo ihr herkommt, aber was auch immer, wer auch immer ihr seid, wo auch immer ihr herkommt, ihr seid hier willkommen und wir sehen euch. Und wir schätzen euch wert und wir helfen euch auch, vielleicht praktische Fragen zu klären, wie man hier leben kann, wie man in der Wohnung zurechtkommt, wie man in Deutschland auch Dinge handhabt, bevor es zu lauter tausend Missverständnissen, Problemen und Konflikten kommt. Und das wäre mein Wunsch auch für uns, wenn wir irgendwie damit in Berührung kommen, dass wir Flüchtlinge treffen oder dass wir uns tatsächlich auch bewusst engagieren. Also nächstes Mal wird es dann noch praktischer. Wir haben jetzt schon verschiedene Sachen besprochen, die wir beim Beirat dann auch, der Beirat war dann auch teilweise anwesend, vertreten, der Beirat Fegesack. Dort werden schon Hilfen auch gegeben, aber es wird eben auch ehrenamtliche Hilfe benötigt. Da haben wir dann so eine Brainstorming-Wand gemacht, was wir machen wollen, was wir machen können. Und das nächste Treffen wird dann noch praktischer und konkreter. Und mein Gedanke war natürlich auch, dass für uns da vielleicht ein Projekt daraus entstehen könnte, dass wir zum Beispiel ein Fest der Kulturen organisieren, meinetwegen nächstes Frühjahr oder so, ne? Als Aktion, so als Idee, wo man einfach sagt, Mensch, wir wollen mal ein Zeichen setzen gegen diese ständige negative Einstellung den Flüchtlingen gegenüber. Okay, soweit dazu. Das einfach nur als Vorbemerkung und als ja auch so ein bisschen, dass wir dran sind an den Menschen, dass wir dran sind an der Gesellschaft und uns daran beteiligen und nicht nur unser eigenes Süppchen kochen. Der Übergang passt eigentlich super jetzt, wenn wir uns nochmal an die syrischen Flüchtlinge jetzt denken. Es war auch eine Frau da, die direkt betreut jetzt, die jetzt in der Stadt sind, die Flüchtlinge, und sie hat auch nochmal gesagt, wie traumatisiert die Flüchtlinge sind, wie es denen geht und wie schwierig das ist, auch wenn man die Sprache noch nicht so kann. Und da denn auch für uns zu überlegen, wie können wir uns damit beteiligen, eine Sprache zu finden, wenn man traumatisiert ist. Und wir hatten letztes Mal die Sprache schon angeschaut, genauer die Sprache für die Seele die Sprache des Lobens, haben wir uns das Wort Halleluja näher angeschaut, und jetzt die Sprache des Schmerzes, die Sprache des Klagens. Das ist der zweite große Block, den wir sehen können in der Bibel, dass Gott unserer Seele eine Sprache gibt, damit wir unseren Schmerz, damit wir unseren Verlust, damit wir unser Unverständnis ausdrücken können. Unsere Irritierung, warum das Leben so ist, wie es ist, warum es so viel Leid gibt und warum ich das jetzt so erfahre, wenn ich Verlust und Schmerz erfahre. Gott gibt unserer Seele, deiner Seele, für solche Phasen der Desorientierung eine Sprache. Und das ist eine befreiende Nachricht, eine befreiende Kraft. Die Sprache der Klage. Und ich denke dabei im Hinterkopf jetzt gar nicht primär an mich und meine Krisen in meinem Leben und meine unbeantworteten Fragen. Ich denke dabei jetzt im Moment gerade einfach mal an die syrischen Flüchtlinge, die da in der Stadt in dem Übergangsheim zurzeit sind und versuchen einigermaßen wieder aus dem Staub rauszukommen. Die befreiende Kraft der Klage. Aber vielleicht ist es auch für jemand persönlich heute Morgen eine Sprachlektion, die für deine Seele Bedeutung hat. Sicherlich nicht für jeden, weil nicht jeder jetzt gerade im Moment in einer Phase der Desorientierung, des Schmerzes, des Leidens ist. Aber wir müssen diese Sprache auch dann lernen, wenn wir in einer Phase sind, wo wir uns richtig im Licht fühlen und richtig in einer Zufriedenheitsspur fühlen. Denn wir brauchen diese Sprache dann, wenn wir eben nicht in dieser fröhlichen Zufriedenheitsphase sind. Also sind alle eingeladen, diese Sprache mal zu betrachten, wie Gott sie uns zeigt. Søren Kierkegaard ist einer der bedeutsamsten Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, sagte: Ich bin hier auf der Bühne des Lebens gelandet. Irgendwie bin ich jetzt hier. Aber wo ist der Theaterdirektor, bei dem ich mich beschweren kann? Das ist der Ausgangspunkt. Wo ist der Direktor, bei dem ich mich beschweren kann? Das kann doch nicht angehen. Dieses Bühnenstück gefällt mir nicht. Das ist eine der größten, teilweise die größten Kunstwerke der Weltgeschichte sind aus solchen Schmerz- und Verlusterfahrungen entstanden. Zum Beispiel eine ganze Musikrichtung, der Blues. Ich finde das Bild toll, weil es zeigt einen Bluesmusiker mit seiner Gitarre und man sieht den Schmerz in seinem Gesicht, finde ich. Oder auch den Schmerz ist vielleicht zu einfach gesagt, aber man sieht zumindest die Intensität. Ja, die Intensität der Emotion in seinem Gesicht. Gott gibt deiner Seele, Gott gibt meiner Seele eine Ausdrucksform durch die Sprache der Klage. Es gibt, da war ich selber überrascht, es gibt Kirchenlieder, und zwar ziemlich viele, ich weiß nicht wie viele insgesamt, aber bekannte Kirchenlieder, die alle mit Ach anfangen. habe ich mal im Internet nachgeguckt. Ach, entdeck mir mein Verderben. Ein Kirchenlied von Michael Hahn. Oder ach, es ist ein bitteres Leiden von Paul Gerhardt. Oder ach Gott und Herr, wie groß und schwer. Aus dem 16. Jahrhundert. Und hier ein weiteres Lied, das kann man nicht so gut sehen. Ach Gott, ich muss dir's klagen. Aus dem Hannoverschen Gesangbuch 1903. Aber nach dem älteren Lied. Die erste Strophe lautet, ach Gott, ich muss dir's klagen, dass ich so elend bin. Mein Herz will mir verzagen. Mein Sünd liegt mir im Sinn. Ich kann ihr nicht vergessen. Sie ist zu groß und schwer. Die hat mich ganz besessen. Sie kränkt und quält mich sehr. Hier leidet der Dichter unter seiner eigenen Sünde und Verfehlung. Aber das quält ihn. Er kann nachts nicht schlafen. Und das ist ein Klagelied. Und es gibt viele weitere Klagelieder. Und warum das für uns, glaube ich, sehr wichtig ist, diese Sprache zu betrachten, die Sprache der Klage und auch diese Sprache der Klage für unser Leben zu erlernen, für unseren Glauben zu erlernen, ist, weil die Art, wie wir beten, die Art, wie wir mit Gott kommunizieren, die Art formt, wie wir glauben. Nicht nur umgekehrt, nicht nur die Art, wie wir glauben, formt die Art, wie wir beten, sondern auch umgekehrt und formt unseren Glauben und unser Glaube formt unser Leben. Das hat jemand mal so ausgedrückt, lateinisch, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Das Gesetz des Betens bestimmt das Gesetz des Glaubens, das Gesetz des Lebens. Alle Schüler werden dazu abgefragt am Ende. Nein, das war ein Spaß. Lex orandi heißt die Art, wie wir beten. Und credendi heißt die Art, wie wir glauben. Das wird bestimmt durch die Art, wie wir beten. Und die Art, wie wir glauben, bestimmt die Art, wie wir leben. Und das ist insofern bedeutungsvoll, weil wenn wir die Klage nicht haben in unserem Leben, wenn wir die Ausdrucksform, die Sprache des Blues nicht beherrschen und auch nicht benutzen in unserem Leben, dann stehen wir in der Gefahr der Verleugnung, dass wir tatsächlich ja meinen, Sorgen, Zweifel, Ängste, Sünden, Verfehlungen, die gibt es bei mir in dem Sinne so nicht. Oder ich merke nichts davon. Oder sie sind nicht real. Es gibt sie vielleicht, aber sie haben keine Bedeutung. Und dann spielen wir uns selber etwas vor und wir spielen anderen etwas vor. Das ist das eine. Und das andere ist nicht nur die Gefahr der Verleugnung, sondern es gibt auch die Gefahr, dass wir Gott immer so nett im Kästchen haben. Dass wir Gott erklären können. Wenn wir die Sprache der Klage nicht kennen, dann können wir in die Gefahr geraten, glaubensmäßig, dass wir meinen, Gott ist immer verständlich und Gott ist immer erklärbar und dann erklären wir womöglich unseren Kollegen, unseren Freunden noch, wie Gott ist. Und wir verstehen nicht, dass Gott auch ein geheimnisvoller Gott ist, der nicht erklärt werden kann, im umfassenden Sinne, sodass wir Menschen alles verstehen würden. Und dafür brauchen wir die Klage. Weil wir Gott manchmal nicht verstehen und weil wir das auch annehmen müssen und annehmen dürfen, dass wir ihn nicht verstehen und dass wir Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Und das ist sehr, sehr befreiend und sehr, sehr wichtig. Ein super ausdrucksstarker Text für die befreiende Kraft der Klage ist Jeremia. Jeremia ist ja sowieso ein guter Freund von mir. Wir finden viele solche Klagetexte in der Bibel, auch ganze Bücher. Denk mal an Klagelieder, denk mal an Hiob, denk mal an Jeremia, denk mal an das Kreuz im Neuen Testament selber. Jesus hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er konnte diese Sprache, er beherrschte diese Sprache. Er beherrschte diese Ausdrucksform des Schmerzes. Und Jeremia, ein super Freund von mir, ein Mensch, bei dem man sich sehr verstanden fühlen kann, wenn man sein Buch liest. In seinem Buch, das ist ein Prophet gewesen, das heißt, es ist ein Sprecher von Gott gewesen, den er erwählt hat und gesagt hat, du sollst den Leuten mal sagen, was ich zu sagen habe. Dieser Jeremia hat mehrere sehr, sehr persönliche sogenannte Konfessionen in seinem Buch. Das sind Bekenntnisse des Schmerzes, des Verlustes, der Sorgen, der Zweifel und auch der Beschwerde. und zwar Gott gegenüber. Und hier, Jeremia 15, Vers 10, sehen wir ein Vers, es beginnt nur so, es geht noch viel weiter, aber einen Vers, wie er das ausdrückt, als er sich nämlich von allen Menschen abgelehnt fühlte, und zwar deshalb abgelehnt fühlte, weil er wirklich abgelehnt wurde. Er war völlig allein, er wusste, er hatte einen Auftrag von Gott, er hatte Verheißung Gottes und er hatte nichts falsch gemacht. Und er hatte keinen Anlass gegeben zum Streit, er hat keinen Anlass gegeben zum Ärger, aber alle lehnten ihn ab. Und zwar so sehr, dass er sogar verflucht wurde. Daraufhin sagt er hier in Kapitel 15, ich unglücklicher Mensch, warum bin ich überhaupt geboren? Es geht so weit, dass er sogar seine eigene Geburt in Frage stellt. So tief sitzt sein Schmerz und sein Leiden. Warum bin ich überhaupt geboren? Ich hätte doch gar nicht auf der Welt sein müssen, dann hätte es auch nicht so viele leidvolle Erfahrungen gegeben. Dass ich allein bin, dass alle mich ablehnen, dass ich sogar verflucht werde. Warum bin ich überhaupt geboren? Das sagt Jeremia. Wir gucken mal etwas näher rein, wie es dann weitergeht. Das ist Vers 10. Ich unglücklicher Mensch, warum bin ich überhaupt geboren? Jeder im Land streitet mit mir und bekämpft mich. Ich habe niemals Geld gegen Wucherzinsen verliehen und schulde niemandem etwas. Also ich habe keinen Anlass dafür gegeben. Trotzdem verfluchen mich alle. Dann geht's weiter, Vers 15. Herr, du siehst doch alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte deinen Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Speise. Dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, allmächtiger Gott. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Wenn wir jetzt so eine liturgische Gemeinde wären, könnten wir jetzt sagen so, Amen, gelobt sei das Wort des Herrn. Aber das kommt selten vor in der Kirche, auch in den hochliturgischen Kirchen, dass das Wort Gottes vorgelesen wird und man endet mit dem Satz, warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Amen, gelobt sei das Wort des Herrn. Oder? Habt ihr das schon mal im Gottesdienst gehört? Selten. Es gibt Klagemomente, auch in Gottesdiensten, aber es wird selten so wirklich zitiert und stehen gelassen. Das Wort Gottes ist manchmal erheblich rauer und realistischer und lebensbezogener, als wir es manchmal so in unserer Kultur aufgenommen haben. Ein weiteres Beispiel eines Klagepsalms. Wie lange noch, Herr? Ein Lied Davids. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Diese ganz schmerzhafte, sehnsuchtsvolle Frage, wie lange noch, Herr? Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Guck dir das doch mal an. Also Gebet in Form einer Klage. Und das hat einen bestimmten Rhythmus und das hat eine bestimmte Form, damit alle mit einstimmen können. Deswegen ist die gemeinschaftliche Klage so wichtig. Und es geht nicht immer nur darum, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Es geht darum, dass wir die Sprache der Klage als Gemeinschaft einüben, ausüben, damit diejenigen, die unter Depressionen leiden, damit diejenigen, die unter Schwierigkeiten, im Moment richtig in Schwierigkeiten stecken, damit die miteinander das mit uns teilen können. Damit wir das teilen können. Und nicht immer nur Lösungsvorschläge und nicht immer nur erklären, ja, Gott wird das schon wieder gut machen oder womöglich, pass auf, ich helfe dir, damit es wieder gut wird. Nein, dass wir das ausdrücken, dass wir das beten, dass wir unseren Schmerz sozusagen verbeten oder rausbeten. Das ist natürlich psychologisch und therapeutisch auch alles erklärbar. Und ich glaube, die Therapeuten, die wären dankbar dafür, wenn viel mehr Menschen die Klagepsalmen beten würden. Da würde man sicherlich einiges mit an heilsamer Kraft in seinem Leben entfesseln. Ein Drittel übrigens der Psalmen sind Klagepsalmen, und das ist sehr, sehr viel. Es, je nachdem, wie man rechnet, es können sogar noch mehr dazu gezählt werden. Aber das ist viel, und Israels Gottesdienstbuch enthält diese Sprache an vielen Stellen. Ein weiteres Beispiel, Psalm 40, das ist dann schon so ein bisschen im Übergang, wo man merkt, da hat jemand geklagt, aber Gott hat auch schon geantwortet. Voll Zuversicht hoffe ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte mein Hilfeschrei. Ich war in einer verzweifelten Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich rausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören, sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Und dieser Psalm 40 in Kombination mit dem Psalm 13, den wir eben hatten, wie lange noch her, der wurde vertont vor 30 Jahren von einer sehr bekannten Rockgruppe. Und er wird regelmäßig auf den Konzerten am Ende des Konzertes gesungen. Und die Zuschauer singen dieses Lied dann weiter, während die Band von der Bühne geht. Und es ist immer, ich habe das noch nicht miterlebt, obwohl ich schon mal auf dem Konzert war, aber es ist immer so ein gottesdienstlicher Ende. Und diejenigen, die von uns so ein bisschen geprägt sind aus den 80er Jahren, also die Älteren unter uns, die kennen das sicherlich, und ich möchte es gerne mal anmachen gleich. Und es kann sein, dass es ein bisschen lauter ist, ein bisschen lauter wird, stört euch nicht dran. Aber im Refrain dürft ihr auch einfach schon anfangen mit zu summen, mit zu singen. How long? Wie lange? Ich weiß nicht, warum es nicht weitergeht. Doro, kannst du mal einen Pfeil weitermachen? Ich habe den... Geht nicht? Singen oder mit einstimmen in diesen Klageruf, how long? Und ich finde, manchmal braucht man solche Videoeinspielungen, um sich dieses dieser Kraft, der befreienden Kraft eines Klagegebets bewusst zu werden, weil es das eben so wenig oft im gemeindlichen Kontext gibt, weil wir manchmal so denken, wir sind hauptsächlich für Fröhlichkeit zuständig, aber wir verleihen dem Zweifel und der Angst und unseren Sünden und dem Unrecht nicht wirklich eine Sprache. Wir sind gut im Beschweren, wir sind gut im Klagen, das will ich damit nicht sagen. Das ist aber nicht gemeint, dass wir jetzt alle uns beschweren und rumklagen und ständig irgendwie sagen, wie mies alles ist und so zu Dauernörglern werden, womöglich noch immer ständig anderen die Schuld geben und die Politik und die Regierung und sonst irgendwie was. Oder so reflexartig, wenn irgendwo eine Beschwerde ist, hab ich Schuld vielleicht, ja? Die Klagepsalmen, die interessieren sich weniger für die Schuldfrage. Die sind genau dafür da, dass es nicht darum geht, ich bin schuld. Deswegen sind die auch so wichtig, die Sprache des Glaubens zu lernen. Die Klagepsalmen, die klagen Gott das Leid unabhängig davon, wer und ob überhaupt irgendwer schuld ist. Und oftmals denken wir, wenn es Probleme gibt und beschwert man sich und dies und jenes, oh Mann, habe ich jetzt Schuld gehabt oder hat der andere jetzt Schuld? Nein. Manchmal ist der Schmerz zu groß, um Schuld zu machen, sondern manchmal ist der Schmerz so groß, dass wir uns zusammentreffen und dass wir die Köpfe zusammenstecken und zusammen beten. Und das ist die Form der Klage. Es wächst darüber weit hinaus, über die einfachen Fragen, wer hat was verursacht. Es ist die Form eines Trauer- und eines Hilfeschrei. Und das ist so befreiend daran. Und das ist auch für mich persönlich sehr befreiend und auch sehr schön, was bei Jeremia so zu sehen. Die Struktur der Klage, nochmal ganz kurz im Überblick, die Anrede Gottes, Gott wird angeredet, die Klage wird formuliert in Bezug auf Gegner, Feinde, die eigene Situation, zum Beispiel, weil ich krank bin, zum Beispiel, weil ich verfolgt werde oder weil ich verächtlich behandelt werde, wie Jeremia. Danke. Die Klage über Gott, Gott, du, wie lange soll das noch so gehen? Dann gibt es meistens einen Wendepunkt im Psalm, ein Bekenntnis der Zuversicht. Und dann gibt es eine Bitte um die Zuwendung Gottes, um sein rettendes Eingreifen und schließlich ein Lobgelübde. Herr, wenn du mich aus dem Schlamm rausholst, dann werde ich dich auch loben. Und dann werden andere dich mit mir loben. Das ist die Struktur. Und die Struktur ist deshalb wichtig, weil viele Leute denken, ich muss mir mal jedes Gebet aus den Rippen leiern und mir das immer selbst überlegen. Und wenn es mir schlecht geht, dann klage ich halt. Nein, es gibt eine vorgefertigte Form dafür. Und gerade in Freikirchen sind wir oft skeptisch und misstrauisch gegenüber vorgefertigten, vorgeformten Gebeten. Aber die Bibel enthält vorgeformte Gebete. Und wir dürfen uns die zunutze machen. Wir dürfen, das Vaterunser ist auch ein vorgeformtes Gebet und wir sind oft misstrauisch und sagen, naja, das ist ja nicht ehrlich, weil es ja eine Struktur hat. Aber nein, das kann uns helfen. Und das ist eine Sprache, die für unsere Seele eine heilsame Kraft hat, wenn wir auch vorgeformte Psalmen beten. Erinnerung, Bekenntnis, das ist das Element, was auch da drin ist. Ja, das war ja mal so. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Aber, was ist jetzt? Das war mal. Gott hat zu mir geredet, ich habe es auch erlebt. Aber was ist jetzt? Wo ist dein Wort? Wo ist dein Reden? Wo ist dein Heiliger Geist? Und das Befreiende und Schöne ist, dass Gott auch antwortet, wenn wir ihm unseren Schmerz ausdrücken. Da antwortete der Herr, kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du dich leichtfertig daherredest, sondern das sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben. Gott antwortet. In einer noch längeren Antwort sehen wir das dann, dass er Jeremia tatsächlich wieder in den Dienst nimmt und dass er Jeremia schützt. Herr, ich, der Herr, verspreche es dir. Sie werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg, denn ich bin bei dir und werde dich retten und bewahren. Er intensiviert sein Versprechen und vertieft es und macht es noch stabiler. Das heißt, wenn wir klagen, dann antwortet Gott auch. Und das ist das, wo wir dann auch sagen können, die Klage ist nicht nur eine psychologische Sache, nicht nur eine therapeutische Sache, sondern es ist auch eine geistliche Sprache, die wir lernen dürfen. Die Sprache für die Seele, Teil 2, die befreiende Kraft der Klage. Wir haben Beispiele gehört, wir haben vorhin das Lied gesungen von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Und Anja, glaube ich, hatte herausgefunden, dass das geschrieben worden ist, als er seine Frau verloren hat, als seine Frau gestorben ist. Da hat er dieses Lied geschrieben. Ja. Und wir dürfen da mit einstimmen und wir dürfen so eine Sprache haben, die uns hilft zu glauben, wenn wir nicht verstehen. Und wenn wir Verlust und Schmerz und Sorgen und Zweifel und Ängste und Sünden haben, die uns quälen. Diese Sprache hilft uns dann zu glauben. Eine Einladung an uns, das mal in einer ganz altkirchlichen Form zu wiederholen. Lass uns aufstehen und so einen uralten kirchlichen Klageruf mal beten. Dieser Klageruf, der heißt Kyrie Eleison. Und das ist Anbetung, Huldigung und zugleich aber auch Seufzer in der Not. Es ist schon früh auch mit dem Sündenbekenntnis verflochten worden, aber Erinnerung, das ist nicht das, worum es geht. Es drückt aber neben der Huldigung nicht so sehr Sünde, sondern Ohnmacht, Hilflosigkeit, seelische und leibliche Not aus. Und ich würde jetzt den Vorsprecher machen, Kyrie Eleison, und ich bitte euch dann als Gemeinde zu antworten mit Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. Ein uralter Klageruf, der in Gemeinden gebetet wird. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Amen. Amen. Könnt euch noch mal setzen. Und hier haben wir nochmal den Text. Ich bin noch am Schwanken, ob wir das mal singen. Ich weiß nicht genau, da brauche ich mal eure Hilfe. Ihr seid hier, ihr Jugendlichen. Nee, Jugendlichen ist ja Quatsch. Also die Oldies unter uns. die Älteren. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal im Raum stehen. Wir lassen das mal ein bisschen auf uns einwirken. Ich spiele ein bisschen das Lied an und dann gucken wir mal, was passiert. Und ihr könnt mal vielleicht eurer eigenen Seele mit ihrer momentanen Verfassung versuchen, mal eine Sprache zu geben. Und besonders, wenn es jetzt nicht die Sprache der Klage ist, dann an die syrischen Flüchtlinge oder an deinen Sitznachbarn denken, für den du dann die Sprache der Klage benutzt. Und einfach mal sagen, Herr, wie lange noch?